Um was es geht, habe ich schon gesagt. Ich möchte einfach mein Herz teilen, was ich sehe, weil ich merke, ich mache gerade einen Bibelleseplan. Der ist ziemlich hardcore. Ich befinde mich in einer Aufholjagd. Und zwischendurch denke ich mir so oft, ja, aber so schnell da durchzulesen, das bringt ja auch nichts und ich muss ja auch irgendwie Wort in mich aufnehmen und auch drüber nachsinnen und irgendwie, das ist doch alles viel zu schnell und so. Und das stimmt, aber auf der anderen Seite merke ich, dass man, manchmal fühle ich mich wie in so einem Flugzeug und dann schaue ich aus dem Fenster und sehe unter mir den ganzen Kontinent. Und was erschreckend dabei ist, ist so, wir leben. Ich bin erschrocken. Also ich erschrecke jeden Tag, aber ich erschrecke, wo wir uns befinden. Weil ich merke, die ganze Bibel ist in Geschichte von Gottes Treue, von seinem Herzen, das sich das in unendlicher Geduld, aber unendlicher Leidenschaft nach dem Herzen des Menschen greift und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich möchte am Anfang zwei Bibelverse vorlesen. Es wird sowieso, ich hoffe, ihr habt Hunger, aber es gibt ein bisschen was zu essen. Psalm 33, 10 und 11. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Nochmal. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn, man könnte sagen, die Pläne des Herrn, haben ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Da wäre ein Amen angebracht. Psalm 89. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund seine Treue, deine Treue verkündigen. Denn ich sagte, auf ewig. Ich habe eine extra Luther mitgebracht, weil Luther das so schön übersetzt. Entschuldigung. Luther übersetzt es wirklich schön. Ich kann Luther nicht empfehlen. Er ist schwammig und es ist nicht gut, aber die Psalme sind sehr gut von Luther. Wirklich. Richtig. Du lachst. Das meine ich bitter ernst. 89. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewig und seine Treue verkünden mit meinem Mund für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund. Halleluja. Seid ihr froh um Gottes Treue?
Amen.
Ja? Und wisst ihr, dass ohne Gottes Treue wir alle verloren sind? Dass wenn Gott nicht treu wäre, ich hätte keine Chance. Wisst ihr das? Und wir nehmen Bibelverse, ach, selbst wenn wir untreu sind, so ist er treu. Und wir nehmen das. Stimmt das? Und wir sind froh darüber und wir sollten froh sein, jeden Tag. Ich, da kann froh sein. Wenn Gottes Treue nicht wäre, dann hätte ich keine Hoffnung und keine Chance. Aber die Frage ist, wissen wir, was Gottes Treue bedeutet? Was seine Treue wirklich bedeutet? Genau, werden wir auch erst, wenn wir vor ihm stehen. Aber gut, von Anfang an. Wir sind Kinder unserer Kultur. Wir sind Kinder Gottes, hoffe ich. Jeder von uns ist wiedergeboren. Wir haben eine 180-Grad-Wendung in unserem Leben erlebt, auf die eine oder andere Weise. Gott hat uns befreit, wir haben ein neues Herz bekommen, ein fleischernes Herz. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, nicht nur in unserem Kopf. Wir wissen das, kann uns jemand erzählen, was er will. Wir haben einen festen, eine Substanz, Glaube, sagt der Hebräerbrief, ist die Substanz dessen, was man hofft, ein Überführtsein von den Dingen, die man nicht sieht. So, wir haben diese Substanz im Herzen. Wir haben Glauben, wir haben Jesus auf die eine oder andere Weise gesehen, wir sind wiedergeboren aus dem Geist, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind Kinder in unserem Denken und auch in unserem Handeln, unserer Kultur. Das ist leider so. Das heißt, wir sind, unsere Kultur hat uns geprägt, nicht nur unsere Alltagskultur, sondern auch unsere Gemeindekultur. Und ich möchte unsere Kultur zusammenfassen. Gleich, um gleich mal was vom so wie so ein Tischtuch vom Tisch, so erstmal Tabula Rasa, das ist immer gut, weil dann können wir bauen. Kennt ihr den Werbeslogan von der Postbank?
Unterm Strich selber.
Genau. Sehen? Das ist, und unsere Kultur ist zusammengefasst. Ist, ja, und dann, ich sage es gleich nochmal, sehr schön. Unsere Kultur lässt sich, finde ich, sehr gut zusammenfassen mit dem Werbeslogan der Postbank. Und der ist laut:
Unterm Strich zähle ich.
Ja, unterm Strich zähle ich. Ja, und das ist unsere Kultur. Unsere Kultur ist ich, mir, meiner, mir, Gott segne uns vier. Es geht um mich, mich und ich und ich und ich und ich. Und unsere Gemeindekultur, und zwar nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in der Gemeinde, ich würde sagen, unsere weltweit, weil für uns gibt es ja die dritte Welt nicht und Nordkorea, das blenden wir mal lieber aus und so, weil da müssten wir uns schämen. So, unsere Kultur hier, ja, das meine ich ernst, unsere Kultur hier, da geht es um mich. Und ich gehe in die Gemeinde, damit mir geholfen wird. Ist das wahr? Ja, weil unterm Strich
zähle ich.
Ja, unterm Strich zähle ich so.
Muss ich das
jetzt
immer
sagen? Ja, du bist ein gefundenes Fressen, ich mache das in der Schule auch immer so. Genau, weil unterm Strich, sehr schön, es funktioniert. Ja, aber es ist sehr ernst. Merkt ihr was? Ist es dem einen oder anderen unbequem? Mir ist es auch unbequem, aber es ist gut, wenn es unbequem ist, weil nur dann ändert sich was. Okay, also unterm Strich zähle ich. Und das ist unsere Kultur, auch unsere Gemeindekultur. Ich möchte gesagt bekommen, was mir hilft.
Es ist mir schon viel Jahr aufgefallen, wie wir, nämlich auch im größeren Gemeindenkontext, auch im Gottesdienst beten.
Genau. Wir beten.
Hör mal zu, wie wir, und ich bin in den letzten paar Jahren durch viele Gemeinden oder einige Gemeinden gewesen, wie wir da gebetet haben.
Ich, mir, meiner, mir.
Was der Herr uns alles tun soll.
Genau. Wir sagen Gott, dass er unsere Wege segnet. Das bedeutet, ich sage, was ich möchte und meine Pläne, und der Herr hat es gefälligst zu segnen. So, aber Jesus hat gesagt, ihn jammerte es, denn sie waren wie Schafe, die sich verirrt hatten, ohne einen Hirten, ein jeder auf seinem eigenen Weg. So, das bedeutet, wir sind auf unserem eigenen Weg, nach unseren eigenen Vorstellungen, nach dem, was wir irgendwie aus der Bibel, aus dem Kontext gerissen haben, und wir beten darum, dass Gott es segnet. Könnte es sein, dass wir, das ein Teil deswegen, warum wir nicht erleben, was in der Bibel steht, ist, dass wir so leben. So, das ist ein Problem. Was hat denn das alles mit Israel zu tun? Ganz, ganz viel. Ich komm dahin. Aber ich bin jemand, wer mich kennt, ich möchte immer die ganze Geschichte erzählen. So. Okay, habt ihr Zeit? Ich hoffe. Also, so,
ich kann kurz nachher einen Anruf machen, weil ich muss noch jemanden versetzen.
So, das bedeutet, ja klar, aber halt dann von draußen.
Ja.
Okay, also, das bedeutet, das muss erstmal vom Tisch. Und wir müssen anerkennen und sehen, wo wir sind. Das ist, wo wir sind. Wir haben unsere eigenen Wege. Aber die Frage ist, wir haben gelesen, der Herr vereitelt und macht zunichte die Pläne oder die Ratschlüsse der Nationen, aber sein Ratschluss kommt zustande und bleibt bestehen für ewig von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist das. Und er sagt, seine Treue gibt der festen Grund seiner Gnade im Himmel. So, das bedeutet, seine Treue und seine Ratschlüsse sind fest, sind fix, sind unverrückbar. Wisst ihr, dass es keine gute Idee ist, Gott von meinen Plänen zu überzeugen. Ich mache ein Beispiel. Abraham, das wird immer oft so, Gott ist ja wie so ein Freund und so, ne? Und du kannst ja mit Gott feilschen, wusstest du das? So, Abraham hat mit Gott gefeilscht und so, ne? Um Sodom und Gomorra. Interessanterweise ist Gott, Sodom und Gomorra trotzdem eingeäschert worden. Und als Mose dann ein paar Jahre später auf dem Berg war und zu Gott gesagt hat, hey, wenn du nicht mit uns mitziehst, dann gehen wir nirgendwo hin, du musst mitziehen. Und Gott hat gesagt, Mose, ich kann nicht mitgehen, weil ich hasse dieses Volk. Die sind halbstarrig, die lieben mich nicht, die machen, was die wollen halt. Und wenn ich mit ihnen mitziehe, ich bringe sie alle um halt. Ich mache sie alle kalt, weil ich habe, die fragen, was ich jetzt so einen Hals. So. Mose hat gesagt, aber wir gehen, wie sollen wir wissen? Und wir gehen nirgendwo hin, wenn du nicht mitgehst. Und er hat sich überreden lassen. Die ganze Generation, bis auf zwei Männer, sind in der Wüste gestorben. Und Gott hat sie umgebracht. Es ist keine gute Idee, Gott von meinen Wegen zu überzeugen, weil der Herr behält Recht. Sein Ratschluss kommt zustande und er vereitelt die Wege der Nationen. Hat er schon immer gemacht, wird er nach wie vor tun, Gott ändert sich nicht. Und sein Plan wird in Erfüllung kommen. Jetzt, weil wir ja immer von Erfolg reden, weil unterm Strich, ja, wenn ich doch immer, wir wollen ja geistlichen Erfolg haben und wir wollen Erfolg haben und Erfolg haben und Erfolg haben. Der einzige Schlüssel zu wirklichem Erfolg oder dass mein Leben gelingt oder wenn es irgend noch eine Rolle spielt, ist, mich mit Gottes Plänen eins zu machen und in diesen Wegen zu gehen und zu fragen, was Gott für einen Platz in diesen Wegen für mich hat. Das ist der einzige Weg, den wir haben. Wir haben keine andere Option. Es ist auch das ist der Beste. Es ist auch das Wundervollste. Wer das mal geschmeckt hat, der weiß, wer die Freiheit von sich selbst mal geschmeckt hat, der weiß, dass es nichts Himmlischeres gibt. Das übrigens bedeutet im wahrsten Sinne Erlösung. Ganz sicher nicht die Hand zu heben im Gottesdienst und irgendwie so einen religiösen Schauer oder so. Erlösung bedeutet, frei zu werden von der Knechtschaft meiner selbst. Das ist Erlösung. Weil das ist das Einzige, was mich an den Satan kettet. Wenn ich frei bin von mir, well, dann bin ich frei. Dann kann mir keiner was. So, gut, aber was sind seine Pläne? Das heißt, ich muss wissen, was sind Gottes Pläne? Und wir sind komplett blind. Wir sind blind. Wir lesen die Bibel, aber wir nehmen es wie ein Selbstversorgerladen. Ja, es wird auch manchmal so gepredigt. Die Bibel so, nimmst du, was du brauchst. So, Bibabo, reiß mal ein bisschen aus dem Kontext und ich nehme einen Vers und den nehme ich. Das kann man schon so machen und Gottes Wort hat immer Kraft. Gottes Wort hat immer Kraft und Gottes Wort ist ewig. Es ist, was ich hier in den Händen halte, ist das Stärkste und das Mächtigste, was diese ganze Welt jemals zu tun hat. So. Aber wenn ich es mir anschaue, das ist die Geschichte von Gottes Liebe und Gottes Treue. Wenn ich so scharf rede, trotzdem bleibt es bestehen. Es ist von Gottes Treue. Der Mensch hat es versemmelt. Guter Freund von mir, der auch ein Prediger ist, der so ein Vaterherz hat, der hat immer gesagt, der Mensch ist schon auf der Hochzeitsreise fremdgegangen. Bis zu einem Punkt, wo Gott bereut hat, dass er den Mensch gemacht hat. Und es reute ihn, dass er den Menschen gemacht hat. Gott hat bereut. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, könnt ihr euch nicht, ne? Gott ist so ein seniler Opa, der alle 5 gerade sein lässt und er sitzt auf der Wolke und sagt den Engeln, Hosianna, Hosianna, und wo bleibt mein Tee? Nein, Gott ist heilig und es reute ihn. Und er hat einen Gerechten gefunden und das war Noah. Und er hat die ganze Erde platt gemacht, alle Menschen, alles. Der Mensch war so verdorben in seinem Herzen, dass er Sex hatte mit Dämonen. Das sagt Gottes Wort, das ist nicht meine Fabelgeschichte. Und Gott hat bereut, dass er den gemacht hat, weil er konnte so viel Bosheit nicht ertragen. Er hat das Antlitz der Schlange und des Teufels gesehen auf jedem Gesicht auf der Erde. Und er hat es gehasst, weil es entspricht nicht seinem Wesen. Und er hat alles platt gemacht. Er hat alles ausradiert. Außer Noah. Und dann ohne die Geschichte und durch die ganze Bibel zu gehen. Gott hat einen Mann gefunden, dem er sich zu erkennen gab, erneut. Das war Abraham. Abraham ist immer. Und dieser Abraham, der hat ein gutes Herz. Der hat Gott geglaubt. Er war verrückt genug zu sagen, wenn du der eine bist, der war der Einzige, der Höchste, der Schöpfer von Himmel und Erde, dann gebe ich dir mein Leben. Und Gott hat sich nicht zufrieden gegeben. Gott hat ein Herz. Gott ist ein Liebhaber. Gott ist leidenschaftlich. Gott hat mehr Emotionen und mehr Herz und mehr Leidenschaft, als wir uns vorstellen können. Und er wollte es wissen. Gott ist nicht interessiert an unseren Lippen, an was wir dahin babbeln, sondern an unserem Herzen. Er will es sehen. Er will es sehen. Nicht, weil er streng ist, sondern weil er ein Herz zu verschenken. Und er ist Gott allmächtig. Und er geht. Und er sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte gelesen. Wenn nicht, empfehle ich euch einen Bibelleseplan. Und er macht ihm eine Verheißung. Und er sagt, Abraham, schau zum Himmel. so zahlreich wie die Sterne im Himmel, so werden deine Nachkommen sein. Und schau zum Sand der Erde. So zahlreich wie das Sand der Erde werden deine Nachkommen sein. Er hat ihm ein Versprechen gegeben, und er war über 100. Und Abraham hat ihm geglaubt. Seine Frau hat ein Problem damit. Aber er hat ihm geglaubt. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben es auf natürlichen Weg probiert. Sie haben versucht, Gott nachzuhelfen. Es trägt bis heute schlechte Früchte. Der Vater bestimmt bei den beiden, was wenn er in die Kleingruppen hineingeht. Und er hatte den Sohn der Verheißung. Das war Isaac, der Sohn Abrahams. Und Gott prüft ihn und sagt: Gib mir deinen Sohn. Leg ihn auf den Altar, bring ihn. Abraham hat nicht mal gezündet und sie sind gegangen. Und Abraham ist auf diesen Berg gegangen. Und er glaubte Gott und er hat zu seinen Dienern gesagt: Wartet hier, bis wir zurückkommen, bis wir zurückkommen. Er wusste, bis wir zurückkommen. Wir gehen auf den Berg, um anzubeten. Niemand hat ein Liederbuch und niemand hat eine Gitarre. Das ist das erste Mal, dass das Wort Anbetung in der Bibel vorkommt. Geh. Und er nimmt sein Messer und er will seinen Sohn gerade schlachten als Opfer. Und Gott sagt: Tu dem Sohn nichts an, jetzt weiß ich. Gott hat ein Herz. Er sagt: Jetzt weiß ich. Nach all dem Leid, nach all der Spucke in meinem Gesicht, nach all der Missachtung, dem Spott, dem Hohn, dem meine Geschöpfe, die ich gemacht habe, mir entgegengebracht haben, jetzt weiß ich, dass du mir nichts vorenthalten wirst und mit dir werde ich im Bund schließen. Ein Mann. Abraham, von nun an sollst du Abraham heißen, der Vater vieler Völker. Ein Mann, Abraham. Isaac, wir gehen wegen des Fundaments, dann gehen wir schneller. Isaac hatte auch zwei Söhne, Jakob und Esau. Gott hat Jakob erwählt. Er sprach: Denn Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Gott hat Esau gehasst, weil Esau ein zeitlich gesinnter Mensch war. Er hat auf das Sichtbare geschaut. Er hat gedacht, unterm Strich, ja. Das war seine Theologie. Was nützt mir mein Erstgeburtsrecht? Was nützt mir der Segen von Gott? Was nützt mir etwas Ewiges? Ich habe jetzt Hunger, weil unterm Strich. Ja. Er hätte sehr gut in unsere Kultur gepasst, Esau. Er war bei der Jagd: Machen, 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 Testosteron. Ist so. Er war nicht interessiert, er war nicht feinfühlig. Jakob war Mama so. Und er war immer hinterher nach dem Segen von Gott. Er ist nicht sympathisch. Aber Gott hat ihn geliebt. Er war ein Betrüger. Er war nicht wirklich gerade in seinem Herzen. Aber Gott hat ihn geliebt, weil sein Herz hing an ewigen Dingen. Und dieser Jakob, lange Geschichte, er hat betrogen und wurde betrogen. Und an einem Ort, der sich Bethel nennt, hat er mit Gott gerungen und hat gesagt: Ich lass dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Dann hat er gehinkt und er hat den Namen bekommen: Israel. Und aus diesem Jakob, aus diesem Israel kommen 12, er hatte 12 Söhne, eigentlich hat er 12 und einen, genau, aber das, ja, das ist schon keine Ahnung. Jetzt, aus diesem Jakob kamen 12 Stämme Israels. Und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Sie haben sich in Ägypten niedergelassen. Sie waren sehr reich. Einer von diesen war Josef. Der hatte Gunst beim Pharao. Der war der zweitmächtigste Mann im ganzen Königreich. Wunderschön. Man könnte ganz viel darüber sagen. Dann waren sie in der Sklaverei. Mose. Gott hat einen Mann erweckt. Mose. Mit den er beauftragt hat, dieses Volk aus Ägypten wieder rauszuholen, nachdem sie in die Sklaverei gekommen sind und der Pharao gewechselt hat. Und dieser Mose hat das Volk rausgeholt. Aber dieses Volk war 400 Jahre in Sklaverei, ihr Herz war verbogen. Die 12 Söhne, diese 12 Stammväter, die, man sagt, die Patriarchen, die waren auch keine netten Jungs. Die waren verbogene, raue, furchtbare Leute halt. Der eine hat mit seiner Mutter geschlafen, der andere, die waren halt, ja, Auf jeden Fall keine Superheiligen in Mönchskunden. Null. Aber mit diesen Menschen, um es abzukürzen, hat Gott einen Bund geschlossen durch Mose, durch die Beschneidung. Und er hat gesagt, euch werde ich ein Land geben, das Land Kanaan, und dieses Land Kanaan soll euch gehören, und ich werde euer Gott sein, und ihr werdet mir mein Volk sein, und ihr seid ausgesondert von allen Nationen, vermischt euch nicht. Ihr seid ausgesondert für mich, ihr seid mein Erbteil, habe ich erst gelesen. Gott sagt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Und er hat durch das Volk Israel alle anderen Nationen vertrieben, ausgerottet und Gericht über sie gebracht. Gott hatte einen Bund mit einem Mann und über diesen Mann, das war Abraham, er hatte einen Sohn, Isaac. Gott ist immer ein Gott der Erwählung. Er hat Abraham erwählt und dann hatte Abraham zwei Söhne, Ishmael und Isaac. Und er hat Isaac erwählt und Ishmael verworfen. Und Isaac hatte zwei Söhne, Esau und Jakob. Und Esau hat er verworfen und Jakob hat er erwählt. Gott ist ein Gott der Erwählung. Ja, Gott ist nicht allgemeingültig und wir haben uns alle lieb und Jesus war ein guter Mann, er hatte mal Latschen an. No, Gott hat ein Herz und er wählt und er verwirft. Das ist unser Gott, auch wenn unsere Theologie nicht so ist. Und er hat einen Bund geschlossen, da könnte man viel drüber sagen, mit einem Volk, Israel, der daraus kam und hat sie ausgewählt und ausgesondert. Keine andere Nation. Und was er möchte, sein Wesen, sein Charakter, seine Rechtssprüche, sein Wort, sein Gottesdienst, alles, was wir kennen eigentlich und auch leider nicht kennen, hat er diesem Volk gegeben. Die Nationen hatten überhaupt nichts damit zu tun, gar nichts. Die waren einfach raus, die waren verloren. Nie hatten sie irgendetwas damit zu tun. So, das ist die Geschichte. Und dann kamen sie ins gelobte Land. Und aus diesem Volk kamen Propheten, die das Ende der Zeit vorhergesagt haben, die vorhergesagt haben, dass ein Messias kommen will, der das Problem der Menschen an sich lösen wird, der dieses unterm Strich zähle ich durch ein kaputtes Herz, das bis heute vorherrscht, lösen wird, dadurch, dass er stellvertretend sterben wird, einen Retter senden wird. Aber sie haben es vorhergesagt. Wer hat es vorhergesagt? Jüdische Propheten, israelitische Propheten. Und wem haben sie es prophezeit? Israel haben sie es prophezeit. Sie haben es nicht den Nationen prophezeit, sie haben es Israel prophezeit. Wir haben überhaupt nichts damit zu tun. Es ist überhaupt nicht unser Erbe, es ist nichts. Wir haben kein Anteil daran, überhaupt nicht. Sie haben, es ist die Verheißung, hat Israel bekommen, wir überhaupt nicht. Und aus diesen Stämmen kamen Propheten und sie haben gesagt, es wird der Messias kommen. Und dann gab es ein einfaches jüdisches Mädchen namens Miriam. Wir nennen sie Maria. Das ist nicht wahr. Namens Miriam. Und diese Miriam, die war ein einfaches, wahrscheinlich schüchternes junges Mädchen. Ich mag sie sehr gern. Nur das bisschen, was ich von ihr spüre. Und sie hatte ein Herz wie Abraham. Sie war auch eine Tochter Abrahams. Und sie hat genauso gesagt wie Abraham, als der Engel kam und gesagt hat, du sollst schwanger werden. Und sie wusste von keinem Mann. Da hat sie gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat ein Herz wie Abraham. Sie hätte es den Tod bedeuten können. Ziemlich sicher sogar. Es war ein Wunder, dass es nicht den Tod bedeutet hat. Eine 14-jährige Frau, die verlobt ist, unehelich, schwanger. Das mosaische Gesetz sagt, dass sie gesteinigt wird, gehört. So. Und es hätte überhaupt niemand interessiert. Allein das war ein Wunder. Und sie ist schwanger geworden. Vom Heiligen Geist. Und hat den Messias geboren, dessen Namen wir kennen und dessen Namen wir lieben. Und sein Name ist Jesus. Jesus aus Nazareth, der geboren wurde von einer jüdischen Frau, von einer israelitischen Frau, von einer Tochter Abrahams. Und sein Name war Jeschua aus Nazareth. Geboren in Bethlehem, in der Stadt Davids. Aus aus dem Stamm Jude. Und er war Jude, durch und durch. Er kam nicht aus Illinois, nicht aus Frankfurt. Das gab es alles damals noch nicht. Zu dieser Zeit saßen wir hier, Runen werfend, unsere Kinder kochend, pilzberauscht im Wald und haben Orgien unter Symbolen von Dämonen gefeiert. Das war unsere Realität. Das war die Realität. Zu der Zeit, als es eine hochentwickelte Kultur war und der Retter geboren wurde und sie den einen wahren Gott erkannt haben, ist der Retter geboren. Und er war jüdischer Mann. Und er kam nach eigener Aussage. Für wen? Ja. Denn ich bin gesandt, nur gesandt, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er hatte meines Wissens 3 Begegnungen mit nichtjüdischen Menschen, denen er geholfen hat. Bei einer Frau war das eine ziemlich heftige Diskussion und sie hat echt ziemlich viel in die Waagschale schmeißen müssen. Sie hat sich sogar als Hund bezeichnet, was wohl das. Also, schlimmer geht's dann nicht mehr. Merkt ihr was? Wir haben irgendwas, also manche, wir haben irgendwas verpasst. Wir haben was verpasst. Wir lesen ein jüdisches Buch. Wir lesen die Geschichte des Volkes Israel. So, eigentlich kommen wir in dieser Geschichte überhaupt nicht vor. Wir kommen nicht vor. Es hat mit uns 0,0 zu tun. Ich lese hier nicht von den Kelten, ich lese nicht von den Germanen, ich lese nicht von den Südafrikanern, auch die nicht, sorry. Ich lese nicht von den Franken, ich lese nichts davon. Ich lese von Galiläa und Tiberias und ich lese vom See Genezareth und ich lese vom Toten Meer und ich lese von der Wüste Negev und ich lese von ziemlich vielen Sachen und ich lese von Syrien vielleicht noch, von Jordanien noch, aber das war's. Bis kurz vor Schluss. Okay, das ist, glaube ich, angekommen. Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben einfach 0,0 damit zu tun. Jesus sagt, ihr betet an, was ihr zur Frau aus Samarien, und die war Nachbarin von Israel, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Das ist, wo wir sind. Erstmal. Und das sollten wir uns bewusst machen. Allein diese Tatsache schon reicht schon, um dem Volk Israel ewig dankbar zu sein. Dass wir überhaupt mit hineingenommen sind. Ich mag dazu eine Bibelstelle vorlesen, weil ich habe ziemlich viel gesagt jetzt ohne das Wort Gottes. Ich meine, es war zwar alles das Wort Gottes, aber das gelesene Wort Gottes hat immer Kraft. Immer Kraft. Und man darf nie irgendwas ohne das Wort Gottes machen. Merken. Nie ohne das Wort Gottes. Irgendjemand irgendwas erzählt, ohne das Wort Gottes, einfach nicht glauben, weggehen, weitrennen. Ja, ich meine es ehrlich, gerade in der heutigen Zeit passiert mir viel zu viel. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Oh, das kennen wir, ne? Das ist toll, das hört sich jetzt wieder bekannt. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, die meisten können das auswendig. Oder viele können das und es ist sehr, sounds familiar. Aber den nächsten Vers. Deshalb. Also weil das so ist. Deshalb. Denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von den sogenannten Beschneidungen, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Weil das so ist, deshalb denkt daran. Die Bibel fordert uns dazu auf. Sie sagt uns ganz klar, das Bürgerrecht gehört überhaupt nicht uns. In Christus ist es ab, und wir haben diese Theologie, ja, es ist nur noch aus Glauben, es ist vor Gott kein Jude, kein Grieche, es gibt keinen Unterschied, das stimmt. Das stimmt. Aber wir verstehen nicht, dass es nichts. Die mussten ein Apostelkonzil überhaupt einberufen, damit die überhaupt das in ihre Köpfe reinkriegen. Das ist nichts Normales. Wir nehmen das normal, weil wir mehr lutherische Theologie haben als das Wort Gottes. Wir haben mehr Dogmen, lutherische Dogmen, die zu 50% so schädlich sind und so giftig sind, dass alles zu spät ist. Der hat ganz viel Schlechtes gebracht, der Mann, auch wenn er einen großen Ruf auch erledigt hat, aber die Hälfte war richtig schlimm. wir haben mehr lutherische Theologie intus als das Wort Gottes in seiner Reinform. Und das ist ein Problem. So, er sagt deshalb, weil wir aus Gnade gerettet sind und durch Glauben, was Luther ja gebracht hat, die Kernoffenbarung, und er hat sie nach Deutschland gebracht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben das drinnen, das haben wir drinnen, aber wir checken nicht, dass das überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Das ist ein Wunder. Und das ist Paulus, der ein riesiger Gelehrter war, der kommt in Schwärmen in Römer 12, dass er sagt, was für eine Weisheit Gottes, der kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Ihr müsst es mal lesen, wir kommen noch hin. Okay, und das bedeutet, kein Volk Israel, keine Schrift, keine Verheißungen, kein Messias, kein Nix. Bäume mit Stöcken auf Baumstümpfe klopfen, Rauschtrank einfahren und Orgien feiern. Ist nicht anders heute. Das würde übrig bleiben, ohne das. Das Einzige, was uns nur und auch nur kulturell in irgendeiner Weise gerettet hat, ist das hier. Und es ist ein Israel, es ist ein jüdisches Buch. Das Volk Israel hat wahrscheinlich dadurch, dass sie in Treue Gottes Wort bewahrt hat, nur so viel, hat sie die Welt vor dem sicheren Verderben gerettet. Das ist die Realität, das ist die Wahl. Ja, auch die Indianer, ja, auch die Chinesen, ja, auch die Japaner, ja. Die westliche Kultur, so verdorben sie sein mag, so entstellt und kaputt sie sein mag, aber das, was wir als normal, als Grundwerte unseres Zusammenlebens betrachten, was Common Sense ist sozusagen, es ist Gottes Gebot, das dem Volk Israel anvertraut war. Und wir tun so, als wenn Jesus heißt, er ist Jesus und mit Nachnamen Christ und er kommt aus Illinois. Ja, er ist ein Jude und er kommt aus dem Stamm Juda. Deswegen heißt es Jude. Okay, so viel. Gut, das heißt, allein dafür, und es ist eine Geschichte von Gottes Treue. Jetzt haben wir gelesen. Gottes Ratschluss kommt zustande in Ewigkeit und er macht zunichten den Ratschluss der Völker und der Nationen. Was ist sein Ratschluss? Worauf läuft es raus? Um was geht es? Dass wir hier weiter Gottesdienst feiern und irgendwo im Hinterkopf haben wir noch das so ein bisschen so, ah ja, wir haben schon mal gehört, ich glaube, Jesus wird wiederkommen, oder? Hast du da mal was gehört? Ja, Offenbarung, aber das ist echt spooky, Mann. Sondern auf was läuft es raus? Wir haben die Heilsgeschichte gehört. Bis zum Messias. Danach gibt Jesus in Matthäus, wie viele Kapitel hat Matthäus? Frau Bibelstudentin? 28? Egal. Der Missionsbefehl. Geht nur hin in alle Völker. Macht zu Jüngern, übrigens nicht zu Christen, ne? Macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, bis an die Enden der Welt. Das ist unser Auftrag. Wir haben einen Auftrag, in alle Welt zu gehen und Jünger zu machen. Jünger sind die, die Jesus nachfolgen. Das heißt, die genau dasselbe tun, was Jesus getan hat. Das hier, nicht mehr für sich leben, ihrem Willen dem Vater unterordnen, das ist ein Jünger. Ja? Also nicht ein Kirchbesucher, sondern ein Jünger. Das ist ein Riesenunterschied. Halleluja. Ja? Der nicht mehr sagt, unterm Strich. Genau. Und so, wir sollen zu Jüngern machen. Aber die Frage ist, worauf läuft es raus? Wir haben zwei Berufungen. Worauf läuft es raus? Ja, und dann, wenn das Ganze und so weiter, dann ist es alles irgendwie verkündigt und dann irgendwann auf irgendeine mysteriöse Weise kommt Jesus wieder. Wir haben irgendwie den Faden verloren. So. Jesus hat ganz klar gesagt, dass niemand Tag oder Stunde weiß. Und wir haben uns ja schon mal montags getroffen. Ich glaube, du warst da und du warst auch da. Für die anderen. Wie bitte?
Max war auch da.
Ja, ich war auch. Es gibt, wir wissen, dass diese Erde, das nicht so weitergehen wird. Wenn wir irgendwas in unserem Herzen haben, was lebendig ist, was Gott liebt, was ihn von Herzen begehrt auch und ihn wirklich zu, dann, wenn alle Ablenkungen runterfahren, dann muss etwas in deinem Herzen sein, was schreit und was sagt, dieses Zeitalter muss ein Ende haben. das muss zu Ende gehen. Das muss alles kaputt gehen. Also irgendwas ist in dir, was es nicht ertragen kann. Das sagt halt, das muss alles weg, halt. Das muss alles kaputt gehen. Und wenn du siehst halt, dass selbst die Gemeinde, nicht nur unsere, sondern insgesamt halt, aber auch genauso wird wie die Welt halt, dann merkst du, ey, das ist alles feindlich, feindlicher Boden halt so. Das muss alles, und Gott sagt es, er hasst es. Und er wird zusammenrollen wie ein altes, mottenzerfressenes Kleid. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Aber wann wird das passieren?
Wenn Christus wiederkommt.
Wenn Christus wiederkommt. Und die Frage ist, wann kommt er wieder? Bald. Aber niemand weiß Tag oder Stunde. Aber nicht mal Jesus, nur der Vater. Aber er hat uns gesagt, wann er wiederkommt. Keine Sorge, ich habe kein Datum. Sonst solltet ihr gehen. In dem Moment, wo jemand sagt, ich habe ein Datum für euch, das war ganz toll, super, aber ich gehe jetzt. Und zu Recht. Er sagt in 24, 14, das hatten wir schon.
Hi.
Entschuldigung. Deswegen musste ich telefonieren.
Und Jesus sagt in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reichs, interessant ist, dass er sagt, dieses Evangelium. Und dieses Evangelium des Reichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Wenn dieses Evangelium, scheinbar gibt es ein paar andere, Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium predigt, das ich gepredigt habe, der sei verflucht. Das ist Gottes Wort. Und es wird Zeit, dass wir es aussprechen. Und dieses Evangelium des Reichs, Reichs ist Königsherrschaft, das bedeutet, dass Gott Chef ist. Wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Wenn das echte, wahre Evangelium, dass Gott in dem Leben eines Menschen der Chef sein will, auf all dem ganzen Erdkreis, allen Nationen gepredigt und zu ihnen zu einem Zeugnis gepredigt ist. Wann wird das Ende kommen? Dann wird das Ende kommen. Und wohin wird Jesus wiederkommen? Zion. Was ist Zion? Jerusalem. Er wird nicht nach Manhattan kommen. Er wird auch nicht nach Frankfurt kommen, auch nicht nach Nürnberg. Wir erwarten auch nicht irgendwie das neue Bamberg. Ja, aber die Menschen tun so halt. Sondern wir erwarten ein neues Jerusalem. Und er wird nach Jerusalem kommen. Übrigens, ganz interessant, Jerusalem, Yim, die Endung, ist der Dual im Hebräischen. Kannst du mir dazu stimmen? Gott sei Dank weiß ich es nicht. Aber ja, stimmt, es ist der Dual, wie zum Beispiel der Fuß ist Rakla. Rakla ist der Fuß. Und Raklayim sind die Füße. Aber es ist für zwei. Jerusalem, das ist einfach das Wort für Jerusalem, da steckt schon der Dual drin, das Himmlische und das Irdische. Was für eine Decke auf den Augen von den Juden, dass sie es noch immer nicht sehen. Aber Halleluja, wir kommen dahin. In Matthäus 23, Vers 37, das bedeutet ungefähr Massimeno, mehr oder weniger 15 Verse früher, steht Jesus auf dem Berg über Zion, über Jerusalem, und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr ruft. Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Wann wird Jesus nach Jerusalem zurückkehren?
Wenn die Juden rufen.
Das heißt, es gibt zwei einzige Voraussetzungen, dass Jesus wiederkommt. Das Ganze, das echte, dieses echte. 23, 37. Aber ich kann dir die
Matthäus. Ja.
Matthäus 23, 37. Dieses echte Evangelium, und die amerikanischen Fernsehevangelisten sind nicht sehr hilfreich, dieses Evangelium muss gepredigt werden und das Volk Israel muss rufen: Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Über die ganzen prophetischen Zusagen und was da alles passiert, ich kann nur jetzt drüber fliegen. Es geht um das große Bild, ansonsten die zwei Schätze hier, die kennen sich bestimmt. Sehr gut. Das ist es. Das heißt, was Gott möchte ist, dass wir aufwachen von unterm Strich, zähle ich, und das Einzige tun, Gott vereitelt jeden Ratschluss aller Nationen. Er wird das alles zunichte machen. Wir können einen super Kuschelclub bauen und was auch immer machen, aber es sind nicht Gottes Pläne. Wenn es nicht Gottes Pläne sind, sind sie zum Scheitern verurteilt von vornherein. Es gibt nur zwei große Pläne. Gott will keine, und ich sage das mit allem Nachdruck und aller Schärfe, Gott wird nicht das Paradies auf Erden errichten durch unsere humanitären Bemühungen. Er wird es nicht machen. Gott wird nicht diese Welt verbessern und durchsäuern durch die Gemeinde. Es steht nicht in diesem Buch drin und es ist nicht die Wahrheit. Es wird immer schlimmer werden und es wird einen einzigen Zeitpunkt geben, wo 7 Jahre großer Frieden und große Freude, großer Wohlstand auf Erden ist. Und es wird sein, wenn die Hure Babylon regiert mit einer goldenen Schale und mit einem purpurnen Gewand. So. Und es wird bis zum Kern teuflisch und verdorben und verdreht sein. Und es wird dazu da sein, dass, wenn es möglich ist, sogar die Auserwählten verführt werden können. Und wenn du dich in Strömungen befindest, wurde dir jetzt gesagt, wir wollen die Welt durchsäuern auf ihre Art und Weise, dann weißt du, dass du dich auf einem Vorläufer befindest, der genau zur Hure Babylon führt. Das ist die Realität. Sondern das Einzige, was wir tun können, ist, uns mit den Plänen Gottes eins zu machen. Und das sind zwei Dinge. Nummer eins: Dieses Evangelium muss gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, dann wird das Ende kommen. Nummer eins. Und Nummer zwei ist, die Augen von Israel müssen geöffnet werden. Und dann damit sie rufen. Und da komme ich gleich nachher noch dazu, was unser Auftrag dazu ist. So, das sind die Pläne Gottes. Großer Plan. Natürlich hast du einen Plan, dass du den Herrn besser kennenlernst, dass du ihn wirklich kennst, dass er nicht zu dir sagt, du hast das Geweisheit. Weißt du, ich kann mich an die Lorenzkirche stellen, das Evangelium predigen. Und kann Nürnberg Buße predigen, dass sie kollektiv umkehren müssen aufgrund von ihrer Schuld von Israel. Das würde übrigens unser Land freisetzen. Wo waren die Nürnberger Prozesse und warum nochmal? Da war nochmal was. Naja, okay, aber ne, das kann ich machen, aber wenn ich den Herrn nicht wirklich kenne, dann wird er sagen, in meinem Namen hast du geweissagt, aber ganz ehrlich, ich kenne dich nicht. Geh weg von mir, du Übeltäter. Das heißt, natürlich haben wir das. Und natürlich müssen wir ihn kennen. Und natürlich haben wir eine persönliche Beziehung mit ihm. Und ja, und er will auch mir Gutes tun. Und das ist alles gut halt. Aber was er tun will, sind diese zwei Dinge. Und das ist, alles andere ist sinnlos. Du kannst tun, was du willst. Du kannst so viel machen, bis dir schwindelig wird. Du kannst den größten Seelsorgedienst und ganz viele, wunderbar. Aber was Gottes Pläne sind, sind diese. Er spricht über Israel als seinen Augapfel. Er sagt, wer dich anrührt, rührt meinen Augapfel an. Gut, das bedeutet, jetzt in Bezug auf Israel, das Evangelium, wir treffen uns in 2 Wochen Montag nochmal, seid herzlich eingeladen, da wird es um Gebet für die Stadt gehen und auch ums Evangelium selber. Hier scheidet sich jetzt der Weg, wir gehen die Straße nach Jerusalem. Über das Evangelium müssen wir andermal sprechen. Aber so, was ist der Plan? Was ist unser Auftrag da drin? Und warum beten wir seit einem Jahr für Israel? Ich sag euch, lest mal die 5 Bücher Mose schnell durch, da gehen alle Augen auf. Das ist gar nicht so viel. Ich meine, man muss sich durch die Opfervorschriften.
Dankeschön, ich bin da nämlich gerade.
Ich bin da auch.
Hey, also ich sag dir, ich bin da Mose. Halleluja.
Das ist voll Killer.
Hey, ich sag dir.
Das ist aber eigentlich ist immer nur eine Anspielung auf Jesus, oder?
Ja. Schau mal, aber weißt du.
Später, wenn du auch in Ding siehst. In Johannes, da steht es auch nochmal, und Jesus das Sündopfer.
Schau mal, setz dich hin und entscheide dich. Und entscheide dich, hey, Herr, es ist dein Wort, es ist herrlich, es ist wunderbar und es ist voller Kraft. So. Ah, nein. Und nochmal und das Blut an den Ohrläppchen. Und so. Ja, und ab...
Denkst du, einen Vers, der irgendwas auslöst? Oh, jo.
Ja. Yes. Aber...
Und Mose war gehorsam.
Aber, du liest das levitische Gesetz. Danach stehst du auf, gehst um den Block und merkst, du bist ein anderer Mensch als vorher. Gottes Wort hat Kraft, immer.
Aber ich, das ist aber voll öde.
Max, nee, null öde. Sag es nicht, sag's nicht, dass es öde ist halt. Sag's nicht, sondern sag nur, dass du es nicht siehst und nicht spüren kannst.
Ja, weil das Problem ist bei mir, wenn ich das lese, ist es wie ein Sieb mein Schädel.
Okay. Macht nichts. Also.
Lies trotzdem.
Okay. Bleibt immer was hängen.
Ja. Folgendermaßen. Im 5. Mose 32, im sogenannten Lied Mose, da prophezeit Gott durch Mose, was passieren wird, wenn sie ins Land kommen. Sie stehen kurz davor, ins Land Kanaan zu kommen. Und er sagt, er prophezeit ihnen praktisch schon, was passieren wird. Er sagt, hey, wenn die ins Land kommen, die werden Götzendienst machen, die werden von mir abfallen. Er weiß schon alles. Halt. Er weiß. Ich meine, vorher waren sie auch nicht besser. Ja, die waren von Anfang an nicht so nette Leute. Aber das hat Gott nie aufgehalten. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, weil ich bin auch nicht so netter. Ja, das Einzige, was in mir nett ist, ist das, was Jesus in mir getan hat und er in mir. Ganz ehrlich, und wenn du hörst irgendwie, dass du voll gut bist und du bist so gut gemacht und so halt, dann kannst du auch rennen, weil es die falsche Theologie ist. So. Dein Herz ist abgrundtief schlecht, genauso wie meins halt. Das sagt die Bibel halt. Unheilbar ist das menschliche Herz, voller Totengebeine. Du bist nicht gut gemacht, Gott hat dich gut geplant, Gott hat dich gut geschaffen. Aber dein Herz ist unheilbar, todkrank ohne Jesus und es braucht Erlösung. Das ist das Evangelium. Wenn das nicht unsere Mitte ist, sondern I feel good, dann sind wir weit weg vom Evangelium. Das bedeutet, unser Herz ist kaputt und wir brauchen Erlösung und es muss sterben. Das ist das Evangelium, nicht sonst. So, okay, jetzt bin ich doch wieder kurz auf die andere Straße. Und er sagt es, er prophezeit es ihm. Und dann sagt er, ich sprach, Gott, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, vor dem Volk Israel, will sehen, was ihr Ende ist. Also er ist ziemlich sauer. Denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, so wie ich. Kinder, in denen keine Treue ist, so wie ich. Sie haben mich, Achtung, zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott. Also sie haben Götzen und Dämonen geopfert. Das sagt er im Vers 17, sie opfern den Dämonen und Nicht-Gott und Göttern, die sie nicht kannten und so weiter und so weiter. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott. Haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten, das sind die Götzen. Achtung, so will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Und das sind wir am Anfang. Könnt ihr Gottes Leidenschaft fühlen? Epheser 5 gebraucht die Beziehung zwischen Mensch und Gott wie zwischen der Braut und dem Bräutigam. Und Gott ist eifersüchtig. Und er hat sich eine Braut erwählt und es ist das Volk Israel. Und sie ist fremdgegangen. Sie hat eigentlich nie die Treue bewahrt. Und Gottes Herz da drin, und wir kriegen das nicht gelehrt, Freunde, ist, dass wir aus den Nationen haben das Heil bekommen. Natürlich, weil es Gottes Plan von Anfang an war, das ist klar. Aber noch zu einem Zweck, dem wir uns nicht bewusst sind, dass wir Gottes Braut zur Eifersucht reizen. Man könnte sagen, okay, das ist ziemlich okay, 5. Mose 32, ich lese das mal, lese den ganzen Kontext, dann werdet ihr mir folgen können. Wir springen mal von 5. Mose zu Römer. Okay? Ich merke auch, wenn ich jetzt so die Bibel mit diesem Bibelleseplan mache, merke ich, es gibt überhaupt keinen, das ist ein Guss, ich merke schon gar nicht mehr halt. Zwischen Josua und Korinther, ich habe keinen, es gibt nichts mehr, wo jetzt so, ja, altes, neues Testament, es ist alles ein fließender Übergang. Ich merke, Paulus zitiert die ganze Zeit aus dem Alten Testament, Jesus zitiert die ganze Zeit Sprüche, halt, es ist eins halt irgendwie, es gibt gar kein neues Testament halt, außer, dass wir ein Opfer haben, das ein für alle Mal reicht. So, und dass wir ein neues, dass wir dieses Gesetz auf unsere Herzen geschrieben haben, aber, naja, beim Evangelium haben wir gesagt, machen wir andere. Also auf jeden Fall, Römer 11, wisst ihr noch, weil sie mich durch einen Nicht-Gott und ihre Nichtigkeiten, also Götzen, zur Eifersucht gereizt haben, will ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk, durch eine törichte Nation. Okay, das war im 5. Mose gestanden. Okay, Achtung. Römer 11, da geht es um Israel, eigentlich das ganze 9 bis 11 oder 9 bis 12. studiert es, dann ist eigentlich alles klar. Ich sage nun, sind sie, das sind die Juden, etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Sondern, Achtung, durch ihren Fall, also durch ihre Ablehnung, durch ihren Ungehorsam, sondern durch ihren Fall, ist den Nationen das Heil geworden, um sie, also um sie, ist das kausal? Das ist ein Zweck, ne? Also um sie, wozu? Um zu. Okay? Nochmal. Sondern durch ihren Fall, Israels Fall, ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wir sind blind. Vollständig blind. Wir checken nicht halt, was abgeht, was Gottes Pläne sind. Der Ratschluss der Nationen wird vereitelt werden und der Ratschluss Gottes steht ewig bestehen. Wenn du auf Gottes Seite sein willst, dann sei in seinem Plan.
2000 Jahre Kirchengeschichte hat das verpasst.
Ja, nicht nur, sondern hier steht, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, ein paar Verse weiter. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge gegen dich, aber Güte Gottes, wenn du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum, das ist Israel, eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Wir halten uns für immens klug. Verstockung, Achtung, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis, Achtung, wie lange, die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob anwenden. Und dies für sie, ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden hinwegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind wir zwar Feinde und euretwillen hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereulbar. Gott, es ist eine Geschichte, das war der Beginn von dem Abend, es ist eine Geschichte von Gottes Treue. Und Gott ist treu. Und er hat einen Mann erwählt. Seht ihr, wie treu Gott ist. Er hat einem Mann sein Wort gegeben. Das ist das Herz Gottes. Es ist auch das Herz Gottes dir gegenüber, wenn du manchmal verzweifelt bist. Gott hat einem Mann ein Versprechen gegeben. Abraham. Und er hält es bis heute. Und er sagt, nein, ich habe Abraham mein Wort gegeben. Und ich habe mit diesem Volk, egal wie, was für ein Hurenvolk es ist, halt, egal wie ehebrecherisch ich lebe, ich habe einen Bund geschlossen. Und ich bin treu. Das ist Gottes Herz. Das ist der Grund, warum wir unsere Knie beugen sollen. Das ist der Grund. Und Gottes Pläne werden in Erfüllung kommen. Das Problem des Menschen war von Anfang an nicht Sünde im Allgemeinen wie Pornografie, Alkohol, Drogen, Ehebruch, Diebstahl, Mord, sondern die Rebellion und die Unabhängigkeit von Gott. Ich mir meiner mir, Gott segne uns vier unterm Strich.
Zähle ich.
Ja. Und ich will es selber wissen. Ich will auch den Baum der Erkenntnis des Guten. Ich weiß, wie wir Gemeinde bauen. Ich weiß, wie ich das Evangelium an Mann bringe. Ich weiß, ich mache jetzt hier einen Abend über Israel und ich baue mein eigenes Werk und mein Ministry und ich poste auf Facebook halt und ich mache hier und das alles und so weiter und so weiter. Es ist entweder es ist Gottes Werk oder es ist dein Werk. Und wenn es dein Werk ist, so wird Gott den Ratschluss der Nationen vereiteln, verhindern. Im besten Fall, im allerbesten Fall ist es dann sinnlos. Das ist der beste Fall. Sinnlos ist der beste Fall. Oder? Du kämpfst mit dem Feind. Schulter an Schulter. Das ist die Realität. Das bedeutet, worauf läuft es raus? Dass wir einen doppelten Auftrag haben. Nummer eins, wir sollen alle Nationen zu Jüngern machen. Und Nummer zwei, ist das Heil zu uns gekommen, damit durch Gott, durch uns, man muss mal genau aufpassen, nicht wir sollen das Volk Israel zur Eifersucht reizen, sondern Gott wird das Volk Israel durch uns zur Eifersucht reizen, dass sie erkennen. So, das Problem ist, und jetzt komme ich super, was der Rainer gesagt hat, 2000 Jahre Kirchengeschichte haben das irgendwie verpasst. Es ist noch schlimmer, 19 Jahrhunderte lang waren die Christen, also ich sage 19 Jahrhunderte, weil das erste Jahrhundert war noch anders. Die erste Kirchenspaltung war zwischen Judenchristen und Heidenchristen. So, dann ist da Politik reingekommen und Konstantin hat nichts mit unserem Konzil zu tun und so weiter. Und die Christen, die versammelte Christenheit war, die Juden wurden verfolgt zu, ich würde sagen, 80% im Namen des Herrn Jesus Christus, der ein Jude war. 19 Jahrhunderte Judenverfolgung geht auf welches Konto? Auf unser Konto. Obwohl Gott sie zur Eifersucht, sie sollten an uns erkennen, dass wir die Verheißung ihres Bundes tragen. Das ist die Realität. Wenn nicht Umkehr passiert, kann ich für nichts garantieren. Wir können uns verstecken und sagen, ja, aber Gott liebt mich ja und irgendwie und er hat ja und das mag schon sein, aber wir müssen aufwachen. Ich gehe sogar so weit, dass es eine Bibelstelle gibt, die wir immer mit den Armen vergleichen und sagen, er wird die Böcke scheiden und die Schafe, kennt ihr die Stelle und so und das irgendwie und dann, wann haben wir dich nackt gesehen und bekleidet, wann haben wir dir zu essen gegeben, wann haben wir, kennt ihr die Stelle? Mhm. Ja, und ja, ich sag dir die Referenz nachher und so weiter und dann sagt er, ja, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, irgendwie. Und dann und er sagt, wer sie den geringsten meiner nicht getan hat, habt ihr mir nicht getan. Und er sagt, er scheidet die, die einen gehen ins Feuer in die Hölle und die anderen gehen in den Himmel. Kennt ihr die Stelle? Wie viele Predigten, wenn überhaupt, haben wir darüber gehört, dass das. Lest mal die Stelle genau, lest sie mal genau. Ich will nicht so viel dazu sagen. Ich gebe einen kleinen Anstoß nur und es sollte reichen, weil ich will nicht sagen, so spricht der Herr. Einen dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das ist, was er sagt, oder? Ah, ja, wir sollen uns um die Armen kümmern. Wirklich? Ist es wirklich, was da steht? Da steht, was ihr einen meiner geringsten Brüder, wer sind denn die geringsten Brüder von Jesus? Ui. Autsch. Könnte es sein, dass da, aber lest die Stelle selber. Ich will das nicht sagen, weil ich bin mir selber nicht hundertprozentig sicher. Aber lest die Stelle, es ist was in mir rumort. Es ist was echt, wo ich mir denke, okay, was da wirklich steht. Ich will nicht sagen und so, aber eine Sache ist klar und das deckt sich mit ganz viel in der anderen Schrift, in dem Rest von der Schrift, ist, wer sich gegen Israel stellt, der hat verloren. Der hat schon immer verloren gehabt, das sagt die Kirchengeschichte. Amen. Das sagt dieses Wort Gottes, es gibt kein Stehenbleiben. Also auch wenn das Volk Israel über tausende Jahre zwischen den Fronten stand, ja, mach nicht mehr lange, keine Sorge. Aber es ist wichtig, dass wir das checken und dass ihr das auch nehmt und Bewusstsein dafür schafft, weil da geht es um die Wurst. Das ist keine Sonderlehre, sondern wir haben es verpasst und wir haben es vergessen. Wir haben das Evangelium verpasst, verdreht, verschoben und vergessen und wir haben über dieses Thema geschwiegen und das sind die zwei wichtigsten Themen, die es gibt auf der Welt und es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt nichts Wichtigeres, weil da dran hängt das Schicksal des ganzen Planeten. Das ist, was es ist. Nicht weniger. So, jetzt stand das Volk Israel immer zwischen zwei Stühlen, nämlich Nummer eins, unter dem Gericht Gottes, weil sie haben das Gebot bekommen und Gott hat das Volk Israel bestraft und gerichtet aufgrund von der Nichteinhaltung seiner Gebote und seiner Gesetze. Gott hat Gericht geübt an Israel ein ums andere Mal. Plus, er stand immer unter dem Beschuss vom Teufel. Von Anfang an. Warum? Weil der Teufel wusste, dass aus Israel der Erlöser kommen wird, der die ganze Menschheit erlösen wird. Also, das heißt, seine einzige Möglichkeit war, das Volk Israel auszulöschen. Wo finden wir das? Wir finden das im Babymord in Ägypten. wo alle männliche Erstgeburt sterben musste. Wir finden das bei Herodes, der alle Kleinkinder umgebracht hat. So, er wusste, der Teufel wusste das und er hat alles in seiner Macht Stehende getan, halt, um das zu verhindern. Plus, sie waren unter dem Gericht Gottes. Sie waren unter beiden. Wir als Nationen waren es nicht. Können wir nochmal Danke sagen. Ja. Können wir dankbar sein. So. Und danach, nachdem Jesus kam, der Teufel weiß, dass wenn die Juden rufen, er kommen wird. Und das Gericht Gottes, es ist immer beides. Die Assyrer, die Babylonier, Rom, die Griechen und am Schluss die letzte große Deutschland. Überall Genozide, man sagt eine Shoah, ne? Sollte das Volk Israel ausgelöscht werden. Warum? Weil wenn das Volk Israel ausgelöscht ist, können sie nicht rufen. Und wenn sie nicht rufen, dann wird Jesus nicht, dann kommt der Herr nicht. Und wenn der Herr nicht kommt, dann kann der Teufel weiter auf der Erde regieren. Und wenn der Teufel weiter auf der... Es ist seine einzige Chance. Dem Teufel interessiert es nicht die Bohne, ob wir Gemeinde gründen oder irgendetwas tun. Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Natürlich ist er auf persönlicher Ebene interessiert, uns vom Glauben wegzubringen, uns zu zerstören. Uns irgendwie. Natürlich. Aber ne, wenn er uns dabei kriegen kann, dass wir wie so einen Brummkreisel um uns selber drehen, dann hat er uns schon, wo er haben will. So. Ne? Der Konzi sagt das immer toll. Wenn du um dich selber drehst, dann machst du irgendwann ein Loch im Boden und versinkst in der Erde. Das finde ich voll gut. Das finde ich echt gut. Und, ne? Genau. Und wenn er das schafft, ist alles gut. Dann ist für ihn alles gut. Das heißt, wenn du die Geschichte anschaust, ja, dann ist das der Plan vom Teufel gewesen. Die Juden ausradieren, ist doch clever. Dann rufen sie nicht, dann kommt er nicht. So einfach. Der ist nicht sehr intelligent. Ne? Und schaffen kann er auch nichts. Aber das ist das, was er versucht hat. Und das ist das, was er einen nach dem anderen versucht. So, jede Nation, ich habe gesagt, kein Volk, das sich gegen Israel erhoben hat, hat jemals das überlebt eigentlich. Also, gehen wir kurz durch die Geschichte. Assyrer, hat mal irgendeiner was von den Assyrern gehört? Nee, ich auch nicht. Das ist ein Beweis dafür. Assyrien war mal ein Weltreich. Man höre und staune, gibt es nicht mehr. Also die haben sich gegen die Juden gewendet und genau. Die Babylonier waren auch ein Weltreich. Übrig davon geblieben sind so Satellitenstaaten wie Irak, Iran, Bagdad und Saddam Hussein. Also vom Weltreich sehe ich da nichts mehr. Weg. Die Griechen auch. Griechisches Weltreich, Rom hat sie dann unterworfen. Römisches Weltreich, 1000 Jahre fast, haben sich dann auch gegen die Juden gewendet. Dann sind die Germanen eingefallen, und eine Horde Bierbetrunkener, wir haben schon über die Germanen geredet. Was war dann mit dem römischen Weltreich? Also sonst, bis auf Berlusconi und irgendwie, was gibt's da? Bibione, da war ich als Kind, das war nett, da habe ich noch Fotos davon.
Ich auch.
Genau, aber von dem Weltreich sehe ich nichts mehr und die sind bankrott und kaputt. Also, okay? Also es ist, niemand hat das überlebt, niemand, außer Deutschland, komisch. Wir sind einzigartig in der Weltgeschichte seit 3000 Jahren. Auch das. Das hat. Ich weiß, wie in der Wüste. Auf jeden Fall. Ja. Na klar. Jetzt, die Sache ist folgende. Warum hat Deutschland das überlebt? Warum? Weil Deutschland aus zwei Gründen. Aus meiner bescheidenen Perspektive. Weil Nummer eins, sie die drei Dinge getan hat, die das Evangelium entsprechen. Nummer eins, sie haben Buße getan. Nummer zwei, es hat Versöhnung stattgefunden. Und Nummer drei, sie haben Wiedergutmachung geleistet. Bis heute Reparationen gezahlt. Zahlen wir Reparationen an Israel. Das sind die drei Schritte, die das Evangelium beinhaltet. Ich ändere meine Blickrichtung, das ist Buße. Ich komme in Versöhnung mit meinem Gegenüber und ich mache wieder gut, was ich kaputt gemacht habe. Das ist das Evangelium, Freunde, und Deutschland ist diese Schritte bis heute gegangen und die Angela Merkel betet für sie, weil sie ist die Einzige, die noch steht. Der Obama hat Amerika schon das Todesurteil gesprochen. Das war's. Das wird kaputt gehen. Das ist vorbei. Er hat schon die Kapuze und er steht schon am Schafott und es ist nur noch der Hocker halt, der noch da steht. Es ist schon vorbei. So, von daher, genau, und noch aus einem zweiten Grund, was ich nicht so viel ausführen kann. Es gibt keine Nation, die ein nationales Zeugnis für das Evangelium hat. Kurz nochmal drüber nachdenken, Gedanke, über den man nachdenken muss. Es gibt keine Nation auf der Welt, die ein nationales Zeugnis, also das heißt, als ein Zeugnis, ja, das Wort versteht ihr, oder? Ein Zeugnis auf nationaler Ebene hat, das Evangelium betreffend. Also, der Jonsi hat ein Zeugnis, das habe ich ganz oft gehört und I love it. Ja. Ich habe ein Zeugnis, die Judith hat, ne? Wir haben ein Zeugnis fürs Evangelium, okay? Aber eine Nation hat kein Zeugnis für das Evangelium. Versteht ihr das? Das heißt, keine Nation kann sagen, wir als Nation haben den Auftrag, irgendetwas zu... Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? So, aber es gibt auf der anderen Seite keine außer Israel. Also Israel hat als Nation dieses Zeugnis vom Evangelium. Sorry, Israel ist das einzige Land, das auf Nationenebene dieses Zeugnis hat. Okay, aber es gibt keine Nation, die als Nation ein Zeugnis für Israel hat. Aber Deutschland schon. Aufgrund vom Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine Nation auf dieser Erde, die so einen Draht und so ein Mandat direkt in das Herz von Israel hat. Gott sagt in seinem Wort, dass er ist barmherzig, gütig und voller Langmut, der die Sünde vergibt, aber niemals ungestraft lässt und bis ins die dritte oder vierte, ne? Oder vierte oder fünfte? Dritte oder vierte? Dritte und vierte heimsucht bis an die dritte oder vierte Generation. Okay, jetzt zählt ab, zählt nach. Zählt nach. Erste Generation ist die Kriegsgeneration. Zweite Generation ist die Elterngeneration unserer Eltern, jetzt Massimino. Ja? Dritte Generation, bin ich ungefähr. Und die Generation, die danach kommt, ist die vierte Generation. Das bedeutet, Gott sucht die Schuld nicht mehr heim. So, das bedeutet, wenn sich jemand beim anderen entschuldigt, einfach nur, weil er ein schlechtes Gewissen hat, ist das kein Zeugnis. Das ist einfach nur, ich weiß, dass er sein Gewissen beruhigen muss und das hat weniger Kraft. Aber wenn jemand kommt, der nichts damit zu tun hat, wie ich zum Beispiel, ich habe nichts mit der Shoah zu tun, ich habe wirklich, die Last vom Herrn her auch ist weg. Vierte Generation. Die Last vom Herrn, es liegt nicht mehr auf mir, weil er sucht sie nur ins vierte Glied heim. Das bedeutet dritte und vierte. Das heißt, meine Kinder vielleicht sind komplett raus. Und bei mir ist es schon nachgelassen. Wenn ich ohne diese Last zum Volk Israel gehe, ich habe ein nationales Zeugnis direkt in mein Herz. Wer kann, genau, wer, Gott sei Dank, ich bin gerade schon gefallen, wer kann dem Volk Israel bezeugen, die den Namen Christus, Jesus Christus, mit deutschen Wachsoldaten verbinden, die Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen haben, während ihre Kinder in den Gaskammern verbrannt sind. Das ist unser Zeugnis. Oder Kreuzfahrer, die mit goldenen Kreuzen Jerusalem niedergebrannt haben. Wer hat ein nationales Zeugnis für das Volk Israel? Nämlich wir. Niemand. Niemand hat dieses Zeugnis, aber wir haben es. So, wenn, jetzt überlegt gut, Freunde, und lasst es sinken und es wird euch freisetzen von und den Stress in der Uni. Das ist so groß, ihr könnt, das ist alles nichtig. Halt. Was sagt der Prediger, den ich gerade lese? Haschen nach Wind. Halt, ne? Wenn wir die Stimme sind, die das Zeugnis für Israel trägt, und Israel die Voraussetzung ist, dass sie rufen, das Voraussetzung ist, dass Jesus wiederkommt. In welcher Position sind wir, Freunde? Und wofür leben wir? Ja. Und wofür leben wir? Eine Gemeinde zu bauen? Really? Echt jetzt? Ist es das, oder? Ist es das? Ist es wirklich das, Alter? Oder zu durchzukommen? Und dann wird im Himmel... Was wird dann im Himmel gesagt werden? Über mich und über dich. Ja, leicht. Der war nett. Okay. So. Jesus wird wiederkommen. Und er wird wiederkommen als wer?
Als Richter.
Genau. Und als Löwe. Aus dem Stamm. Halleluja. Nicht aus Ohio, ne? Aber das ist klar.
Texas.
Ja, ganz wichtig. Als Löwe aus dem Stamm Juda. Wisst ihr, ich habe mich gefragt bei der Kleingruppenbeschreibung, letzte Bibelstelle, dann beten wir, glaube ich, noch. Ich wollte in den Kleingruppensteckbrief reinschreiben irgendwie. Jesus sagt, das Heil ist aus den Juden. Sagt uns Jesus, weil er Jude ist. Und dann, weil es war so ein bisschen, ich musste so schmunzeln, ich dachte mir, ich will eigentlich nichts Witziges reinschreiben. Aber, weil heiliger Ernst, ne? Und dann dachte ich mir, ja, aber ist er wirklich noch, also es war für mich so theologisch nicht, ich war mir nicht sicher. War Jesus Jude hier auf der Erde, dann ist er verklärt worden und jetzt ist er irgendwie im Himmel? Und ich weiß schon, mit seinem Leib, er hatte ja die Male auch noch und so, aber es ist okay. Aber ich habe mich gefragt, ist er immer noch Jude, also Mensch ist er immer noch halt, ne? Aber ist er immer noch Jude jetzt? Oder, weil es ist ja nicht mehr Jude und nicht mehr Grieche. Und dann habe ich habe mich das gefragt, dann habe ich mir auch deswegen habe ich es nicht reingeschrieben, bis mir das auf Offenbarungen eingefallen ist, dass er wird kommen als Löwe von Juda. Ja, er wird nicht, also ist nicht der Löwe von Manhattan. Ist auch nicht der Löwe von Frankfurt, ist auch nicht der Löwe von Rom und auch nicht der von Nizza, sondern ist der Löwe aus dem Stamm von Juda. Das sagt mir, dass Jesus als israelitischer Mann nach Jerusalem zurückkommen wird. Er kommt ja auch nicht nach Mainfranken und auch nicht nach Fürth. So, ne? So, und versteht ihr? So, das bedeutet, und das ist echt krass, weil dann merke ich, also, ja. Und trotzdem, und das, bevor es noch ganz kurz praktisch wird und dann schließe ich. Eine Sache noch, damit wir den Schuh rund machen. Ja, es ist aus Glauben. Und es bedeutet nichts, aus dem Fleisch nach Israel aus Israel zu sein. Es bedeutet nichts. Es war übrigens noch nie anders als durch Glauben. Weil, das ist falsch zu sagen, ja, früher galt das Gesetz, dadurch bist du gerechtfertigt worden und jetzt ist es der Glaube. Es war nie aus dem Gesetz, wurdest du nie gerechtfertigt. Das Gesetz hat dich einfach nur dir gesagt, was Gottes ewige und heilige Ordnungen sind. Und übrigens, die haben sich bis heute nicht geändert. Ich lese nirgendwo in der Bibel, dass die nicht wahr sind. Aber der Irrglaube, dass du durchs Gesetz gerechtfertigt werden kannst, war auch damals schon Irrglaube. Das Gesetz hat dir nur gesagt, wie deine Schuld bedeckt wird, dass du irgendwie vor Gott treten kannst, aber auch nicht in direkte Gegenwart, so, sozusagen. Aber schon damals, schon Paulus sagt, lässt uns wissen, Abraham glaubte Gott und er ließ es ihm als Gerechtigkeit ein. Das heißt, alle Männer und Frauen haben Gott vertraut und waren mit ihnen in Beziehung. Und weil sie ihm geglaubt haben, und Glauben heißt nicht intellektuell zustimmen, sondern ich glaube, was er sagt und ich tue, was er sagt. Weil Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet, wenn du nicht tust, was Gott sagt, hast du keinen Glauben. So einfach ist das. Also zeig mir deinen, egal. Auf jeden Fall. Es war schon immer aus Glauben. Es war nie anders. Aus Glauben hat Abraham geopfert. Er wollte seinen Sohn opfern. Er hat ihn geopfert, nur Gott hat ihn zurückgehalten. Es war immer aus Glauben. Es war nie irgendetwas anderes. Der einzige Unterschied, der wirkliche, wirkliche Unterschied ist, dass das Sündenproblem, das heißt das Gerechtigkeitsproblem, im Sinne von, dass Gott keine Gemeinschaft haben kann, keine direkte Einheit haben kann im Himmel dann, weil der lässt niemand Schlammiges auf einer Hochzeitsfeier, das ist gelöst durch ein ewiges Opfer, Nummer 1. Und Nummer 2, durch eine neue Schöpfung, dass er in uns Wohnung nimmt und wir geheiligt werden, wird unser Charakter, unser Herz verändert, damit wir verwandelt werden in sein Bild. Und dieses Problem war im alten Bund Fakt. Und es war nie anders. Versteht ihr? Deswegen ist die Jungfrauengeburt so wichtig, weil, naja, okay, aber das führt zu weit, das immer wieder auf der Straße vom Evangelium. Aber versteht ihr das? Nur damit ich das nicht gesagt habe halt. Wir müssen nicht irgendwie aus Gesetz gerechtfertigt werden und wir müssen alle jetzt zum Judaismus konvertieren. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass Gott treu ist und dass Gott den Verheißungen, die er Abraham gegeben hat, auf ewig treu sein wird und auf ewig treu bleibt. Und welche Rolle Israel spielt, habe ich beschrieben. Und dass wir aus Gnade errettet sind durch Glauben. Und dass wir dankbar sein müssen, aufgrund, dass die Juden das Gericht Gottes an unserer Stelle erduldet haben. Dass der Messias aus uns kam, dass er das Wort Gottes und die Verfolgung durch den Teufel auf sich genommen hat, als Speerspitze. Und wir haben Anteil dran, wir dürfen Anteil dran haben, obwohl wir eigentlich völlig, hätte uns, also, versteht ihr? So, das würde schon reichen. Aber dann die Signifikanz, dass wenn sie rufen, wird Jesus wiederkommen. Wir sind Deutsche und wir haben das einzige wirkliche Mandat als Nation für das Herz von Israel. Und es ist unsere Aufgabe, weil Gott durch uns die Juden zur Eifersucht reizt und dadurch sie zurückbekommt. Und dann ist zu Ende die Geschichte. Das ist Gottes Heilsplan. Wir können uns damit eins machen und dafür beten, dass das passiert und uns zeigen lassen, welchen Plan wir, Evangelium und Israel, und es ist eigentlich eins, haben können. Welchen Platz wir da drin haben können. Jedes andere Bemühen wird Gott vereiteln, früher oder später. Das ist meine steile und radikale These. Aber das ist, was ich glaube. Was ich zutiefst glaube. Okay, und als allerletztes. Jesaja 40, ein Abschnitt, den ihr kennt. Er sagt, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das doppelte Empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Wir lassen das jetzt mal bis dahin nur. Ihr kennt die Stelle und Jesus sagt selber, dass diese Stelle in Erfüllung gegangen ist durch Johannes den Täufer. Er sagt, denn dieser ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste, der sagt, bahnt dem Herrn einen Weg. Ich bin nur der, der vor ihm her ruft und ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhe zu binden. Das sagt er selber von sich. Wir wissen, dass das in Erfüllung gegangen ist, die Prophezeiung. Okay? Aber, was mir aufgefallen ist, hier steht, bahnt dem Herrn in der Wüste, bahnt ihm einen Weg und so weiter. Achtung! Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Ist das in Erfüllung gegangen? Kam Jesus in Herrlichkeit? Nein, er kam in Knechtsgestalt. Und er sagt, wenn der Menschensohn kommen wird in Herrlichkeit mit all seinen Engeln. Das bedeutet, sein zweites Kommen, wenn er wiederkommt, ist in Herrlichkeit. Das bedeutet, ein Teil davon, ja, das ist die durch Johannes den Täufer entstanden, aber ein Teil davon steht aus, Also das ist zumindest meine Interpretation, ich habe das auch in keiner Predigt gehört, aber das ist das, was ich hier lese. Was ich lese ist, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Hat selbst, wenn Jesus damals in Herrlichkeit gekommen wäre, sagen wir, und das wäre jetzt eine Spitzfindigkeit, hat ihn alles Fleisch gesehen? Nein. Hat ihn nicht alles Fleisch gesehen. Das bedeutet, und Jesus wird kommen und jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Da gibt es nicht mehr optional dann. Das heißt, für mich deutet das auf was hin? Auf das zweite Kommen, oder nicht? Also Entschuldigung, aber das ist das, was ich hier lese. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Jetzt. Bahnt dem Herrn einen Weg in der Steppe und alles hügelig. Okay, das kennen wir so. Das ist der Weg, ist der Ruf zur Buße. Das ist dieses Evangelium, muss gepredigt werden, verstehe ich. Okay, aber womit fängt es denn an? Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollenden und ruft ihm zu. Jetzt mal Frage. Der, der zum Herzen Jerusalems ruft, der ihm zuruft, ist er innen oder außen? Und wenn er sagt, tröstet mein Volk, spricht er dann zu seinem Volk, dass es sich selber trösten soll? Nein, er sagt, er meint, redet es zu uns. Prophetisch zu den Nationen, schwarz auf weiß, Jesaja 14. Das bedeutet, und wieder, Matthäus, die Worte von Jesus reichen eigentlich, aber sie sind so gehaltvoll, dass das Neue Testament, das Alte Testament ist wie der Kommentar zu den Worten von Jesus, so kommt es mir vor. So. Das bedeutet, Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, dieses, und wie oft hätte ich, aber und die Vermundern werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Ja, und er sagt, und jetzt wird deine Stätte öde gelassen und kein Stein wird auf dem anderen sein, irgendwie. Und bis ihr ruft, und hier steht, tröstet mein Volk, und dass ihre Schuld abgetragen, denn hat von der Hand des Herrn das Doppelte für ihre Sünde empfangen. Ist das nicht schön? Und wer soll sie trösten? Wir sollen sie trösten. Und wenn wir sie trösten, was machen wir damit? Wir bahnen dem Herrn ein. Und das ist das Zweite, was Jesus sagt. Dieses Evangelium muss verkündigt werden. Und dann kommt Johannes der Täufer und sagt, bahnt dem Herrn einen Weg in der Wüste. Alles hohe erniedrigt, jeder stolz, aller minderwert, alles krumme gerade, predigt Buße und Glauben das Evangelium. Nichts sonst. Tut Buße und glaubt. Das bedeutet die zwei. Seht ihr? Jesaja 40. Da ist eigentlich alles drin. Praktisch. Und das Wort Gottes besteht in Ewigkeit zu einem Letzter. Halleluja. Okay. That's it. War auch genug. Macht Sinn für Israel zu beten? Und macht Sinn, mehr darüber zu erfahren? Also ich würde vorschlagen, wer für wen das komplett neu war und wer merkt so, wow.